Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Carolina Decker von FinMarie. Viel Spaß beim Hören.
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
Da würde ich gerne jetzt auch so das nächste Thema, gerade bei dir ist das auf jeden Fall interessant, besprechen, und zwar das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Wenn du mal so überlegst, ich meine, du bist ja Unternehmerin im Finanzbereich, da geht es ja ums Geld, um Zahlen, aber natürlich hängt das ja auch immer damit zusammen, ob man auch in diesem Thema Erfolg hat. Was würdest du sagen, was macht dich erfolgreicher? Eher so das Geld, was du bekommst, oder eher so die Anerkennung, das Feedback vielleicht auch eurer Kunden?
Also ich glaube, in erster Stelle mache ich, also ich fühle mich wirklich satisfied, wenn ich schaffe, zum Beispiel morgen Kinder mit dem Homeschooling Kita zu bringen, also diesen Tagesablauf zu haben. Also heutzutage hat man leider diesen Tagesablauf nicht mehr. Aber ich glaube, beruflich macht viel, also wo ich mich extrem gut fühle, tatsächlich Feedback von Leuten, Feedback von Kunden, die sagen, oh, ihr habt das toll gemacht, oh, ohne ihn würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, meine Finanzen umzusortieren und umbauen. Das macht viel aus, das muss ich sagen. Das motiviert mich weiterzumachen, das motiviert mich weiter Sachen auszuprobieren, das motiviert mich also ein bisschen so diese Grenze zu überschreiben und tatsächlich neue Sachen zu versuchen. Und auf jeden Fall will ich da weiter mit FinMarie machen. Das macht mir extrem viel Spaß. Das sind die Themen, die ich ganz einfach mag. Und deswegen, ich habe kein Problem, am Montags aufzustehen und sagen, oh mein Gott, heute ist wieder Montag. Sondern ich mache die viele Sachen mit Spaß. Also das macht mir wirklich Spaß. Und die Sachen, die nämlich nicht Spaß machen, dann versuche ich zu outsourcen oder jemand anderes zu geben, um ehrlich zu sein. Ne?
Und wenn du mal so überlegst, so Thema Erfolg, was meinst du aus deiner Sicht, was ist wirklich entscheidend für diesen schnellen und kurzfristigen Erfolg und was eher für den langfristigen und den kontinuierlichen?
Also für die kurzfristige Erfolg, da sind immer diese Quick Wins. Also zum Beispiel neue Kooperationen, ein paar x neue Kunden gewinnen oder y neue Workshops zu machen. Also das macht schon jetzt ganz viel aus. Und die langfristige Erfolg ist tatsächlich mehr Frauen mit dem Thema Finanzen zu begeistern, mehr Frauen helfen tatsächlich finanziell unabhängig zu sein. Also klare Ziele sind für mich zum Beispiel extrem wichtig, ne? Und um diesen Erfolg zu haben. Aber um ehrlich zu sein, manchmal einen Schritt zurück zu machen, gibt auch uns die Chancen, nochmal die gesamte Situation zu betrachten und zwischendurch auch Ziele zu setzen, neue Ziele zu setzen oder Fehler zu vermeiden, das ist auch vollkommen okay. Ne? Also ich habe natürlich ansprechend die Roadmap, mittelfristig, langfristige Roadmap, wohin ich möchte mit FinMarie zu gehen, aber manchmal nehme ich tatsächlich einen Schritt zurück und denke ich immer nach, ach, mag das Sinn oder soll man das ein bisschen umbauen? Und gerade Corona, das war die perfekte Beispiel, wie die Situation sich verändern muss. Ne? Wir waren vorher extrem viel unterwegs, nicht nur um die Workshops, Events, Konferenzen, Finanzmessen, Beratungstermine, Coachingtermine und so weiter und so fort. Und wir haben festgestellt, gibt's anderes nicht. Wir müssen uns schnell und effizient umzustellen und tatsächlich Chancen wo andere suchen. Und haben tatsächlich erst den Lockdown genutzt, um unsere Prozesse, also interne Prozesse zu verbessern. Also alles, was mit dem Accounting zu tun oder CRM-Systeme, Marketing-Tools, Operation und so weiter. Haben wir tatsächlich diese Zeit genommen, um uns ein bisschen umstrukturieren, umzudenken und tatsächlich andere Wege und andere Mindset zu entwickeln. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Also, ja klar, man kann klare Ziele, langfristige haben, aber immer noch ist extrem in diese disruptive Zeiten nochmal schnell sich umzuentscheiden und andere Sachen auszuprobieren. Und ich muss sagen, die Umstrukturierung bei uns hat extrem gut geholfen. Wir haben jetzt nach dem ersten Lockdown ganz viele Anfragen, mehr als vorher. Also insofern würde ich sagen, das war eine gute Entscheidung. Ne? Aber das war damals auch vielleicht ein bisschen mehr Bauchgefühl zu haben und ein bisschen so Markt zu beobachten. Ja, wie machen das andere? Wie machen das zum Beispiel die Anbieter in den USA? Das ist immer so ein guter Beispiel, weil die sind immer mit diesem Thema sowieso x Jahre voran. Das haben wir ein bisschen abgeguckt, quasi, was die machen, wie sie schnell sich Produkt umbauen, Prozesse umbauen und dann haben wir gesagt, ja, lass uns loslegen und ausprobieren.
Also man merkt schon mega viel unternehmerischer Geist. Meinst du so dieses Unternehmertum bei dir? Ich meine, du warst ja vorher im Angestelltenverhältnis, vorher Studium, also so ganz, ganz klassisch eigentlich. Und meinst du, das ist in die Wiege gelegt worden bei dir oder man kann das auch erlernen sozusagen?
Also ich glaube, man kann diese Sache lernen. Ne? Also keiner ist mit dem Unternehmertum geboren. Ne? Also ich wusste auch nicht, wie vorher soll man die Team in Startups führen. Also ich hatte vorher ein Team von 20 Leute, aber das ist im eingestellten Verhältnis, das ist komplett anderes. Dann hast du nicht so viele Herausforderungen wie jetzt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall lernen. Da muss man nur quasi offen sein und mutig für die Neuigkeiten. Da muss man die Sache ausprobieren. Da muss man auf jeden Fall vor die Komfortzone rauszugehen und tatsächlich ausprobieren, was klappt bei mir, was klappt nicht, in welchem Bereich bin ich gut, in welchem Bereich bin ich schlecht. Ja? Und wenn ich in diesem Bereich schlecht bin, dann gebe ich diese Aufgabe an jemand anderes, die besser ist, die besser sich mit dem Thema kennt. Das hängt ganz viele mit dem Thema Selbstvertrauen. Ne? Das hängt ganz viele mit dem Thema Selbstbewusst und tatsächlich Mut, etwas Neues zu machen und auszuprobieren. Und wenn jemand fragt mich, ach, würdest du dann etwas anderes mit dem Filmari machen, wenn ich jetzt diese 2,5 Jahre rückschaue, dann sage ich, nee, ich glaube, ich habe viele Sachen richtig gemacht, aber dann waren auch die Sachen, die habe ich falsch gemacht. Ne? Aber das konnte ich damals nicht wissen. Das war so quasi, das habe ich ganz einfach ausprobieren. Konnte gut sein und konnte schlecht sein. Also das weiß man leider nicht. Ne? Also je nachdem, in welchem quasi Umfeld wir uns befinden, je nachdem, wie die Situation ist auf dem Markt. Ne? Also ich glaube, ich hatte tatsächlich mit Filmari sehr viel Glück, dass diese Thema Pop-up jetzt ganz stark, also Gleichstellung, Gleichberechtigung, alle diese Themen, plus Finance und die zweite, ich glaube, Motivation, das weiter nachzupushen und tatsächlich wirklich Ziel von Augen nicht verlieren und selbstbewusst mit dem Thema umgehen. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr geholfen.
Und warst du schon mal an einem Punkt, wo du das Unternehmertum bereut hast? Also wo du gesagt hast, boah, wäre ich bloß im Angestelltenverhältnis geblieben? Oder auch die Branche, die du dir ausgesucht hast? Ich meine, Finance ist ja jetzt nicht ganz so einfach teilweise. Gab es schon diesen Punkt?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich häufig überlegt, wieso habe ich Fintech ausgesucht? Ja. Wieso habe ich Fintech ausgesucht? Wieso habe ich die Branche ausgesucht, die so reguliert ist? Wo man, wenn zum Beispiel diese, also am Anfang mit dem Lizenz zu bekommen, also wir haben diese kleine Vermittlerlizenz, also das war für mich auch Herausforderung, wo ich dachte, wow, das kann nicht sein, dass in Deutschland, eine der reichsten und innovativen Land in Europa und weltweit, manche Sachen funktionieren ganz einfach nicht. Ne? Also so wirklich Blackbox. Aber das war für mich eine große Herausforderung. Und dann dachte ich, oh shit, wieso habe ich zum Beispiel E-Commerce-Laden nicht gestartet oder etwas in andere Richtung. Aber ich muss sagen, falls das diese Thema Frauenfinanzen nicht klappt oder falls das sich, keine Ahnung, von verschiedenen Gründen wird nicht weiterentwickeln. Ich habe immer Plan B. Ne? Ich habe auch andere Ideen, die schon im Kopf schon seit ein paar Jahren liegt. Und das wäre nichts mit dem Thema Finanzen zu tun. Das wäre auch nichts mit dem Thema Frauen zu tun. Ne?
Ja. Okay, und ich würde gerne noch so als letztes von dir zu deiner Person auf jeden Fall wissen, gibt es so was, was du machst, um Stressabbau zu forcieren? Irgendwie meditierst du, machst du irgendwelche Sachen zum Thema Mindset oder was hältst du von so Dingen?
Ja, du, ich habe mit Meditation tatsächlich probiert und dann bin ich ein paar Mal eingeschlafen. Also ja. Meditation, das ist nicht mein Ding. Also leider nicht mein Ding. Was mir hilft tatsächlich, das ist zum Beispiel am Wochenende Zeit mit der Familie, wirklich qualitativ Zeit mit der Familie zu verbringen und tatsächlich Fahrrad fahren. Damals war ich nie so sportlich. Ich dachte, ja, ich kann das schaffen. Aber wir haben während des ersten Lockdown ganz viel so Familienfahrradtour gemacht. Wir nutzen diese Komondo-App, ne? Dann zeigt die verschiedenen Strecke und wir machen manchmal so am Tag 20, 30 Kilometer mit Kindern. Das finde ich super, super spannend. Also ich finde es super, super interessant, dieses Thema in der Naturzeit zu verbringen. Mhm. Das hilft mir extrem. Also da, wo keine Menschen sind, da, wo ich und Familie und Grund rundum ist, quasi Wald, das hilft auf jeden Fall. Dadurch, dass ich dann natürlich jeden Tag ganz viel Zeit mit anderen Leuten verbringe. Ich rede extrem viel mit Workshops, Events, während Beratung, brauche ich tatsächlich am Wochenende Zeit, ruhige Zeit. Und dann versuche ich entweder, wie gesagt, Sport zu treiben, aber leider Yoga und Meditation, das ist nicht mein Ding. Ne? Weil die sagen, mehr mein Ding ist quasi abends so ein kleines Whisky-Glas zu trinken. Also das wäre mein Leidenschaft. Ne? An diese Richtung kann ich mich gut vorstellen. Ne? Muss man natürlich mit Alkohol aufpassen, aber ich finde das nicht so trotzdem als Geldanlage ziemlich cooles Thema.
Das Thema Whisky, wieso? Wieso
als Geldanlage? Ja. Also es gibt verschiedene Gründe und auch die Studien davon. Also erstens, meine persönliche Gründe, ich mag Whisky mehr als Wein. Dann habe ich keinen Kater nächsten Tag. Und Whisky-Market ist momentan ziemlich noch nicht reguliert und ziemlich großer Bedarf ist tatsächlich beim dem Sammler. Einmal pro Jahr findet so Speyside Whisky Festival. Das ist ein riesen Event für die Whisky Fans. Und da treffen sich wirklich die nicht nur Sammler und nicht nur so quasi Tester von Whisky, sondern tatsächlich die Leute, die das Thema nach vorne betreiben. Und habe ich mich überlegt, zum Beispiel in diese Thema etwas zu gründen, falls das mit Finnmarie nicht klappt. Und ganz tatsächlich pragmatisch gesehen, also du kaufst die Whiskyflasche, du brauchst keine Keller, wie zum Beispiel beim Wein. Und wenn man auf den Preise von Whiskyflasche schaut, die steigen ziemlich ordentlich. Also insofern, ich sehe das auch nicht nur als so quasi Taste und Trinken, sondern wirklich eine gute Geldanlage.
Sehr, sehr schön. Da muss man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen mit der Thematik. Wenn wir nochmal so über dich als Unternehmerin sprechen, wenn du es überlegst, du bist jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren selbstständig. Was war so beruflich gesehen die beste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
Beste Entscheidung war tatsächlich, mit dem Finnmarie auszuprobieren und das zu testen. Ne? Ich wusste damals nicht, ob das klappt oder nicht. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, lass uns das probieren. Und die beste Entscheidung war tatsächlich nicht aufzuhören, letztendlich. Ne? Ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, ach nee, ich schaffe das nicht, das ist zu anstrengend, das ist zu viel Arbeit, das kommt man nicht voran. Also besonders am Anfang, als ich gestartet habe, habe ich mit ganz vielen großen Anbietern, Finanzdienstleiteranbietern gesprochen, mit großen Banken, mit großen Finanzvermögensverwaltern und so weiter, habe ich diese Idee erzählt. Nach dem Motto Finanzen für Frauen, Vermögensaufbau und so weiter und so fort. Frauen erben zweimal während der Lebenszeit von Esther von Eltern, Großeltern und dann zweitens vor Partner, Ex-Mann und so weiter und so fort. Und ich dachte, das ist ein Riesenmarkt, das sind Zahlen, das ist ein Billionenmarkt. Und viele haben gesagt, Frauen, warum für Frauen? Ist das etwas anderes? Denken die anderes? Und habe ich gesagt, okay, okay, das heißt wahrscheinlich, denn Zeit ist noch nicht da. Ne? Also die viele große Anbieter sind noch nicht bereit, dieses Thema wirklich ernst zu nehmen. Dann habe ich natürlich ganz viel Zeit genommen, mit verschiedenen Frauen zu sprechen, Marktresearch zu machen, tatsächlich validieren meine Idee. Und nach der Validierung habe ich festgestellt, das funktioniert tatsächlich. Frauen kommen, Frauen brauchen das, Frauen denken anderes bezüglich der Geldanlage, Frauen haben andere Bedürfnisse, Lebenssituationen, Lebenserwartung. Und diese Branche nicht zu betrachten, ist ganz einfach schade. Ne? Das ist auch verlieren Geld, ne? Verloren Geld. Ne?
Und ich würde da gerne nochmal drauf einsteigen. Was ist der Unterschied? Du sagst ja die ganze Zeit, es ist bei Frauen anders. Was ist der Unterschied zu einer Beratung bei Männern? Das würde ich gerne mal wissen von dir.
Ja, also zum Beispiel, also Frauen haben erstens andere Lebenssituationen als Männer. Also wir haben diese klassische Gender Pay Gaps, ne? Also Gender Pay Gap, wo Frauen 21% weniger verdienen. Wir haben Gender Pension Gap, also diese Rentenlücke, die liegt beim Frauen 21% und die Rentenlücke startet mit 35 Jahre alt. Ne? Also das ist schon ziemlich heftig. Wir haben natürlich momentan sehr, sehr niedrige Zinspolitik, also Nullzinspolitik. Wir haben auch sehr konservative Art und Weise Mindset zum Thema Geldanlagen, also alles in Sparbuch, Riester-Rente-Produkte und so weiter und so fort. Das hilft natürlich Frauen nicht ansprechen, jetzt dann ein bisschen Mut zu haben und Geld anzulegen, Geld zu investieren. Ne? Viele Frauen entscheiden sich, mit dem ersten oder zweiten Kind Teilzeit arbeiten zu gehen. 37% Frauen in Deutschland. Ne? Also Karrierepause und so weiter und so fort. Das zeigt nochmal, wie bei Frauen, die also diese gesamte Zeithorizont anders tickt. Und am Ende ist das so, dass die Frauen haben tatsächlich weniger Vermögen zur Verfügung und können das Vermögen nicht investieren. Viele Frauen haben uns gesagt, sie fühlen sich nie so gut angesprochen vor Anbietern. Ne? Wenn zum Beispiel zum Beratung gehen, zusammen mit ihrem Mann, dann Berater spricht nur mit dem Mann. Ne? Aber geht davon aus, dann da liegt wahrscheinlich dann Geld. Das sind auch die Themen tatsächlich, wie Frauen waren bis jetzt mit dem Thema Finanzbranche verbunden. Momentan ist in Deutschland das so, dass 11% Frauen investieren in Aktien, Wertpapierportfolio im Vergleich zu 26% Männer. Ne? Also das ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Und Frauen soll man ganz einfach in andere Art und Weise ansprechen. Vielleicht andere Art und Weisen quasi Produkte anzubieten. Und das hat natürlich, und das zeigen wir mit Finmari. Und sehen wir tatsächlich, dass das, was wir jetzt bis jetzt quasi erreicht haben, das bringt nicht nur positive Cashflow, sondern das bringt tatsächlich Impact, ne? Das bringt tatsächlich nachhaltige Strategie. Und wir sehen auch ganz häufig die großen Anbieter, sie fragen uns, ob wir wollen vielleicht nicht zusammenarbeiten, ne? Also jetzt die Rolle haben sich ein bisschen geändert. Das macht uns natürlich extrem glücklich, ne? Am Anfang komplett unterrepräsentiert zu sein oder unterschätzt und jetzt plötzlich in 2 Jahren, ja, vielleicht konnte das gute Idee sein, ne? Also das ist ein guter Moment, finde ich, sein, ne? Ja,
mega, finde ich sehr, sehr cool. Da ist auf jeden Fall, glaube ich, muss man dich ein bisschen auf der Agenda haben, mal gucken, was da die nächsten Jahre so passiert. Was war denn so die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
Schlechte Entscheidung, na, gute Frage. Ich glaube, extrem wichtig ist, gute Gründer oder Mitgründer zu haben. Und am Anfang war ich nie so wirklich sicher. Ich wollte jemanden haben, schon los starten, so schnell wie möglich, nie so wirklich nachgedacht. Ich dachte, ich hatte gute Bauchgefühle, beide gute Kompetenzen und so weiter. Und das hat sich nie so wirklich gut ergänzt. Ich glaube, ganz am Anfang, das war das Problem. Jetzt ist das nicht mehr. Jetzt bin ich in der Lage, quasi bessere Schätzung von den Leuten zu haben. Jetzt weiß ich viel mehr, worauf muss ich achten beim Gründungsteam zu finden. Und habe ich auch neulich überlegt, ob vielleicht die schlechte Entscheidung war nicht das, dass ich von Anfang an nicht Geld angenommen habe. Da habe ich schon mit einigen darüber gesprochen, Business Angel und Investor, weil sie haben gesagt, warum bist du nicht von Anfang an quasi sofort auf den Investierungskunde gegangen bin. Und da hatte ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Da dachte ich, probiere ich ohne, ich schaue mal, ob das klappt mit dem Bootstrapping. Kann man das skalieren? Und ich glaube, long-term mit dem Bootstrapping kann man das leider, ich glaube, nicht skalieren. Also ich glaube, nicht mein Geschäftsmodell, nicht Fintech. Ja, dann braucht man Geld zum Skalieren. Deswegen bin ich jetzt in diesem Lage, wo ich sage, jetzt, wenn ich jemanden, einen guten Ansprechpartner finde, guter Investor, dann bin ich in der Lage, diese Schritte zu machen, ne? Und um weiter Finmari zu skalieren.
Okay, und gab es denn schon so einen Tipping Point bei euch? Also sowas, wo ihr sehr stark gewachsen seid? War es jetzt vielleicht auch Corona durch die Digitalisierung? Und wie sah der aus, sozusagen, wenn es den gab?
Also ich glaube, dass Corona hat bei uns ein bisschen viele Sachen verändert, haben wir, wie gesagt, komplett Modell von offline bis zu online umgestaltet. Das hat uns ganz viele Booster gegeben, aber ich glaube, die große Booster-Faktor, ich glaube, kommt, sobald die Finanzierungsrunde ist, sobald wir das alles im Griff haben, ich glaube, dann wird ein großer Booster, weil ich kann immer so sagen, ich bin fein und klein, das reicht mir für mein quasi Cashflow, das reicht für die Gehälter zu zahlen, das reicht für die Mitarbeiter, aber natürlich mit denen kannst du keinen Impact machen, ne? Also dann wird man diese Vision quasi nicht haben. Also insofern einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, tatsächlich im Fintech erfolgreich zu sein, das ist tatsächlich mit dem großen Investoren zu sprechen oder Business Angel und tatsächlich dann Finanzierung runter. Ne? Weil der Markt ist sehr, sehr ist sehr diversifiziert auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist wirklich, dieser Einstiegspunkt ist extrem schwierig. Ne? Also ohne Marketing, ohne Werbung, das geht gar nicht. Ne?
Okay, das würde mich auch so zum nächsten Thema bringen. Wenn du mal so überlegst, wo investierst du ins Unternehmen am meisten? Sind das Mitarbeiter, ist das Marketing und was bringt am meisten Return sozusagen?
Also bei uns, ich glaube erstens, der Mitarbeiter tatsächlich für mich ist extrem wichtig, gute, motivierte Team zu sein. Die Leute, die haben Lust, das wirklich diese Idee und Vision weiter nach vorne zu treiben. Das merke ich, das bringt einen Riesenunterschied. Und die zweite Sache würde ich sagen, Thema Branding. Also dadurch, dass wir sind im Thema Fintech, dadurch, dass es Thema Frauen, wir müssen von Anfang an mit Finmari sehr, sehr stark auf diesen Branding-Thema gehen. Also wirklich Vertrauen aufbauen, wirklich uns als Expertinnen vorzustellen, wirklich ein bisschen so Finanzwissenvermittlung machen, ein bisschen in diesem Wege zu gehen. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich 2 Jahre gebraucht, das zu erreichen. Ne? Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr gut geholfen, also nicht nur neue Kunden zu gewinnen, nicht neue Kontakte zu haben, sondern auch ein bisschen uns alles auf dem Markt zu etablieren als Fintech oder Femtech. Und der dritte Punkt würde ich sagen, sobald man Geld zur Verfügung hat, die kann man jetzt quasi 50% auf dem Fenster schmeißen, weiß man nicht nur, welche 50% war gut oder schlecht. Ne? Dann kann man über Skalierung nachdenken. Ne? Das war dann der nächste Punkt.
Also das ist jetzt der nächste Punkt, das Unternehmen groß zu machen. Und wie macht ihr das bei Marketing zum Beispiel? Wo investiert ihr am stärksten? Wo gewinnt ihr eure Kunden? Über Social Media oder wie macht ihr das bisher?
Also dadurch, dass wir haben B2B und B2C-Kunde, wir gewinnen die meisten Kunden tatsächlich durch die Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram, Facebook, aber auch ganz viel durch die Aktivitäten, die wir haben, also offline, online, Events, Seminare, Workshops, auch durch die Netzwerke, die wir haben, auch durch die Presse und Medien. Das kommt auch ganz viele, dann kommt auch ganz viele Kunden und ganz viele Leads.
Okay, sehr cool. Und wenn wir jetzt nochmal so über Mitarbeiter sprechen, über dich als Führungskraft, wie machst du das bei euch im Team? Gibt es klare Abläufe? Gibt es Strukturen? Du hast schon gesagt, Marketing ist zum Beispiel nicht so dein Ding. Wie hast du dich da aufgestellt? Und gibt es auch so Dinge, wie du Mitarbeiter findest? Ich meine, so das Thema Finanzen ist ja, wie gesagt, nicht ganz so einfach, glaube ich. Und da muss man auch, glaube ich, jetzt mal gute Leute finden, die beim arbeiten wollen in der Branche. Ja, wie machst du diese beiden Sachen?
Bei Mitarbeitern lasse ich ganz viele tatsächlich die Kreativität annehmen. Also, wie gesagt, ich hasse Micromanagement. Ich kenne mich mit dem Thema Marketing zum Beispiel nicht so gut wie im Thema Finanzen. Also, insofern, ich suche immer jemanden, der konstruktiv und von allem kreativ denkt und dann lasse ich das die Leute auszuprobieren. Dadurch, dass wir sind so kleine Team, wir arbeiten immer im Sprints. Ne? Also wir probieren eine Sache, wir haben eine Idee, dann probieren diese Sache umzusetzen. Wenn das nicht klappt, dann kommen wir wieder zu diese Sachen vielleicht 2-3 Wochen. Aber ich gebe tatsächlich Mitarbeitern ganz viele Flexibilität. Also das heißt, ich habe keine Tool, wo die Mitarbeiter müssen quasi Stunde abbrechen. Ja? Also ich sehe das sowieso, was die liefern. Ne? Also mir ist wichtig nicht, wie viel Stunde sie verbringen, sondern tatsächlich, was kommt der Input. Ne? Und dadurch, dass die manche fahren VW, manche Porsche, ne? Und das Ergebnis ist im entsprechenden in der verschiedenen, also Zeitraum. Ne? Also ich habe diejenigen, die fahren Porsche, muss ich sagen. Na, die sind sehr schlaue Köpfe, die sind sehr, sehr straightforward, die sind sehr mutige Leute, die sind wirklich Call-to-Action-Leute. Also insofern ist es extrem wichtig, also auf die richtigen Leute zu achten und tatsächlich, dass die da bleiben, ne? Nicht wechseln.
Ne? Genau, das ist ja auch so ein Thema, Fluktuation, dass abgeworben wird und so weiter. Was machst du, um deine Mitarbeiter ins Unternehmen zu binden oder auch zusätzlich zu motivieren? Gibt es da irgendwie Beteiligung? Gibt es da Provision? Ich weiß nicht, wie ist das bei euch geregelt?
Ja, also eine Sache, das ist tatsächlich, dass wir versuchen, unsere Unternehmenskultur sehr, sehr familienfreundlich zu machen. Zweitens, dass wir motivieren natürlich Mitarbeiter mit dem Ansprechen so entweder Anteile an dem Unternehmen oder zusätzliche Bonus. Und wir reden immer wirklich mit einem klaren und ganz transparenten Worte. Ne? Also bei uns ist es wirklich offene Kommunikation. Ne? Und da muss man sich nicht schämen, wenn man, keine Lust, eine Aufgabe hat, sondern wir diskutieren darüber tatsächlich. Und wir haben, ja, wie wahrscheinlich alle anderen Startups, wir haben so klassische Tools wie Asana, wie Slack, wo wir alle unsere quasi Roadmaps und natürlich die, nicht nur die Idee, sondern Task da durchführen. Wir wissen ganz genau, wer für was verantwortlich ist und jeder nimmt Verantwortung für ihre Arbeit selbst.
Okay. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, die Carolina, was ist das für eine? Was meinst du, würden die über dich sagen?
Also gute Frage. Wahrscheinlich sie wird sagen, auch Carolina, sie wird alles probieren gleichzeitig und das geht nicht, ne? Also zum Beispiel, wir hatten neulich den Clubhaus entdeckt, ne? Und dann habe ich meine Marketingkollegin angerufen und sagte, ach du, wir müssen das ausprobieren, das ist doch ein toller Tool. So viele und coole Leute sind da, lass uns das ausprobieren. Caro, keep on track, ne? Fokussiere dich auf die Strategie, die wir schon einmal gesprochen haben. Wirklich nicht von dem Band raus, sondern wirklich lass uns das machen, was wir schon vorher geplant haben. Okay, wenn wir mehr Kapazität haben, wir können das ausprobieren, ne? Also ich glaube, bei mir liegt das Thema tatsächlich, das muss ich mich wirklich besser auf dem Ziel fokussieren und tatsächlich wirklich das im Kopf behalten und nicht distracted sein von verschiedenen Sachen, ne, die nebenlaufen.
Okay, also Fokus sozusagen. Was meinst du so unternehmerisch gesehen, wie wichtig ist Fokus?
Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Also ich glaube, viele Unternehmen versuchen hier und da dabei zu sein, das ausprobieren, das bringt long-term, ich glaube, mehr Schaden als tatsächlich positive Wirkungen. Fokus und tatsächlich die Thema Konzentration ist extrem wichtig bei einer Gründung. Ne? Also wirklich eine Sache ausprobieren, schauen und wirklich Idee validieren und zu wissen, okay, da sind die Kunden, da sind die Leads, so viel kommt rein, so viel kommt raus, um zum Besser zu wissen und dann diese Ergebnisse zu analysieren. Und klar, das kann man nicht alles machen, wenn man 3-4 verschiedene Projekte gleichzeitig lernt, sondern wirklich Fokus, ich glaube, für die Gründer ist extrem, extrem wichtig.
Mhm. Okay, sehr cool. Carolina, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Mega, mega viel drin. Ich würde gerne dich noch so als letztes fragen, was würdest du Menschen empfehlen, oder auch Frauen natürlich, aber genauso natürlich auch Männern, die sich selbstständig machen wollen als Unternehmer. Was würdest du dir mitgeben?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Mut zu haben, das Sache auszuprobieren, wirklich von der Komfortzone rauszugehen. Wenn das nicht klappt, Alphabet hat 26 verschiedene andere Buchstaben, dann ist immer Plan B oder Plan C dabei. Ja? Man muss sich nicht so von Anfang an so negativ gestaltet, wenn etwas nicht funktioniert. Das kann immer nicht funktionieren, aber vielleicht kann es positiv sein. Also wenn die anderen Leute haben das geschafft, warum die Gründerinnen können das auch nicht schaffen? Mut zu haben, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt. Zweiter würde ich sagen, tatsächlich Fokus auf dem Geschäftsmodell, auf dem Kundenakquise zu fokussieren. Wie kriege ich diese Kunden? Wie rechne ich die gesamte Finanzplan? Und der dritte Punkt ist tatsächlich Finanzplan. Finanzplan ist A und O. Ohne Finanzplan soll man überhaupt die Idee nicht starten. Das ist meiner Meinung nach. Ne? Also muss man ganz genau wissen, wie viel Geld gebe ich pro Kunde aus, Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value von den Kunden. Wirklich das alle möglichen Szenarien berechnen und dann loslegen.
Cool, sehr gut. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt, gerade wenn es jetzt so mit Investoren losgeht, wie groß ihr noch werdet und wie viel man noch von dir hört. Und freue mich, wenn wir dann irgendwann einen zweiten Teil aufnehmen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann bin ich gerne dabei.
Vielen Dank, Carolina. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's. Das war der zweite Teil mit Carolina. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass dem Podcast gerne 5-Sterne-Bewertung oder schreib eine Rezension. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.